Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit. Eine weitere Folge des Sportpodcasts Einwurf meldet sich. Und ich zähle wieder mit. Es ist die 83. Folge, also schon wieder eine Zahl, die uns sagt, Mensch, sind wir schon lange dabei. Und wenn ich sage wir, dann wissen Sie es natürlich, ich werfe den Ball als Einwurf rüber nach Darmstadt und sage, hallo, geschätzte Olivia, moin.
Hallo, Sebastian. Na?
Na?
Alles gut bei dir?
Ja, bei mir ist alles gut. Es ist Mittag, so viel können wir verraten. Und bevor wir über unseren Gast sprechen, muss ich natürlich eine Frage loswerden. Die Fußball-WM steht vor der Tür. Gucken oder weggucken?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Weltmeisterschaft erstmal im November ist ja schon eine besondere Zeit zum Thema Austragungsort. Ja, muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist sehr fraglich. Mhm. Wichtige Themen, Verletzung der Menschenrechte, Korruption. Ja, ist die Meinung, denke ich, klar. Auch ich habe dazu natürlich eine besondere Haltung, dass ich für den Austragungsort oder das Ganze hinterfrage kritisch. Aber klar, am Ende sind die Spieler diejenigen, die diese Weltmeisterschaft natürlich auch ausmachen und ein Wettkampf da stattfindet. Das heißt, ja, ich werde es natürlich schauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Ja, ich habe mir schon einen WM-Spielplan besorgt, auch später als sonst. Und damit verrate ich natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörer, ich werde natürlich auch schauen, werde das verfolgen, sehe es natürlich auch genauso kritisch wie du. Und ich denke, man sollte da nichts vermischen. Am Ende ist natürlich das, was Verletzung von Menschenrechten angeht, Korruption, etwas, was wir komplett ablehnen und das gilt auch für mich. Aber ich schaue auf den Sport und natürlich auf die deutsche Mannschaft, die ja große Personalprobleme hat. Jetzt ist Werner auch noch verletzt. Also Hansi Flick hat es, glaube ich, nicht leicht dieses Jahr.
Richtig, ja. Also es, glaube ich, bleibt jetzt bis zum Schluss spannend, wer da auf der Platte steht.
Genau. Und das gilt ja nicht nur für die deutsche Mannschaft. Ich habe mir sagen lassen, Robert Martinez, der belgische Nationaltrainer, der hat ebenfalls den Kader noch nicht komplett zusammen. Und da sind wir dann schon auch, Stichwort Belgien, bei unserem heutigen Gast. Es ist ein internationaler Gast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf ihn Ihnen vorstellen. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Er wurde 1953 in Flandern geboren und war belgischer Nationaltorhüter. In den 80er Jahren zählte er zu den weltbesten Spielern auf der Torwartposition und feierte seine größten Erfolge im Vereinsfußball, ja, vor allen Dingen mit dem FC Bayern München. Noch heute zählt er zu den besten lebenden Fußballern unseres Globus. International wurde er 1980, als er mit der belgischen Nationalmannschaft bei der EM in Italien erst im Finale gestoppt wurde, bekannt und verpflichtet wurde er dann wenig später auch vom FC Bayern München, wo, wie gesagt, er eine große Karriere startete. Er entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling und mit dem FC Bayern wurde er dreimal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und ebenfalls auch zweimal Supercup-Sieger. Und auch die Weltmeisterschaft 86 in Mexiko, einige werden sich erinnern, wurde für ihn ein großer Erfolg. Dank seiner Weltklasse-Paraden erreichte die belgische Nationalmannschaft damals auch nochmal einen vierten Platz, also insofern auch dort schon sehr erfolgreich international. 1987 erhielt Pfaff sogar die Auszeichnung zum Welttorhüter des Jahres. Und 1988 kehrte er dann in seine Heimat zurück. Nach einer von Verletzungen geprägten Karriere am Ende, und zwar dann beim Lierse SK und dann später auch nochmal in der Türkei, beendete er seine Karriere und arbeitete später im Sportbereich, unter anderem auch im Management. Unvergessen bleiben viele Situationen, die er auch im Rahmen einer Doku-Soap dokumentiert hat. 267 Teile dieser Doku-Soap sind produziert worden. Und in dieser Soap kommt nicht nur er vor, sondern seine ganze Familie. Darüber wollen wir natürlich reden. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt uns zugeschaltet ist. Ich sage herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf. Jean-Marie Pfaff, moin moin.
Moin moin, Sebastian. Schönen Tag.
Grüß dich.
Hallo Jean-Marie. Auch ein herzliches Hallo aus Darmstadt von meiner Seite. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ja, weißt du, ich bin sehr immer glücklich gewesen in Deutschland und nicht allein in Bayern, aber ich war in ganz Deutschland sehr beliebt und so. Und ich könnte auch nicht Nein sagen, wenn jemand mich fragt, so ein Interview, also mit euch konnte ich es auch nicht lassen. Also damit bin ich auch am Telefon.
Das ist schön zu hören. Ja, wir wollen natürlich heute über dich und deine Karriere sprechen. Sind da im Fußball natürlich jetzt auch zeitlich, was die Weltmeisterschaft angeht, schon angekommen? Und da vielleicht gleich zu Beginn mal, willst du die WM in Katar verfolgen?
Weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass die WM da steht und ich folge das jetzt mit Zeitungen. Es sind so viele, wenn die Mannschaft Verletzungen und das Land, die haben dann die Mannschaft nicht und dann hört man auch viel über die Korruption und was passiert ist und man hört dann auch schon viel über andere Sachen da, Menschenrechte und so weiter und ja, und dann auch schon spät, die WM ändern in Dezember oder November. Ja, ist ein bisschen alles so geplant, wo die Vorteile bei den anderen liegen, nicht bei uns. Und wir müssen dann mal zuschauen, wie das geht dann.
Das heißt, die Vorfreude ist natürlich aufgrund des Austragungsortes noch nicht so richtig vorhanden bei dir.
Nee, ich habe so viel gelesen und ich bin sehr traurig, was alles passiert ist. Und da kommt nichts raus. Es wird darüber gesprochen, wird darüber geschrieben. Aber es steckt noch viel mehr hinten, was alles passiert ist. Und man spricht immer von Fair Play. Aber wenn es Geld gibt, dann ist die Fair Play nicht mehr das Geld weg.
Ja. Wir wollen vielleicht auch nochmal auf deinen Job als Experte zu sprechen kommen. Du hast ja bereits als Experte auch gearbeitet. Wirst du für diese Weltmeisterschaft vielleicht auch wieder tätig sein?
Ja, ich schreibe für Zeitungen in Belgien und auch in Deutschland und auch in Frankreich und so. Auch muss ich nach jedem Spiel meine klare Sprachen geben, wie ich das sehe und so weiter. Und ja, das ist, aber ich bin nicht das Typ, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, was man dafür muss tun. Und ich weiß, wie Spiele manchmal ausgehen und so weiter. Und ich sehe das auch. Und dann habe ich meine eigene Meinung. Ich spreche nicht mit, um was zu sagen. Ich spreche meine Meinung, die so mit Torleuten umgeht oder mit Verteidiger und Mittelfeldspielern. Also ich gehe tiefer in das Team, wo sie gegeneinander spielen. Man kann schlecht spielen, aber gewinnen. Und man kann gut spielen und verlieren. Aber das ist einmal Fußball. Und ich kann schauen, das ist so wie eine wie ist der Beste? Man spielt immer, wie man trainiert.
Ja. So habe ich dich kennengelernt, lieber Jean-Marie, dass du sozusagen auch immer die Wahrheit auf der Zunge trägst und ich höre es deinen Worten auch an, also das Thema Katar, das macht einen ja auch ein bisschen bedrückt und wir wollen jetzt hier heute nicht bedrückt sein, sondern wir wollen über deine großartige Karriere auch sprechen. Das ist ja wirklich ein toller Weg, über den wir sprechen müssen, den du sportlich, aber auch familiär hingelegt hast. Zwei Dinge, die ja beide wichtig sind. Bevor wir damit einsteigen und das Ganze vertiefen, nochmal die Frage, wie kam es eigentlich, dass du Torwart geworden bist? Hätte es eigentlich auch sein können, dass du irgendwann im Feld landest? Wie war das damals als Junger?
Das ist eine Geschichte. Wir waren mit 12 Kindern und mit 6 Jungs, also 5 und ich, 6. Ja. Und quasi so eine kleine, dicke Junge so. Und ich hatte nicht gute Kondition. Mhm. Aber ich war in Tor war ich sehr gut, aber ich wollte auch mitspielen. Ja. Und dann, wenn wir rücklegen, so mit 0-1 oder 0-2, dann bin ich ins Tor gegangen, um mehrere Tore reinzukriegen. Und umgekehrt, wenn es mal Rückstand gehabt haben, dann bin ich manchmal Stürmer geworden. Und ich bin dann immer mit großen Fußballern, wo wir wohnen dann, ja, in der Wohnwagen gestanden haben. Dann habe ich immer so eine Fußballmannschaft gemacht. So, und da waren immer Spieler so von 10 Jahren älter oder 15 Jahren. Und dann muss ich ins Tor stehen. Und so... ich konnte nicht verlieren. Ich wollte nicht verlieren und ich war dann immer auf mich selber böse, weil ich verloren habe. Ich muss das arbeiten. Und dann habe ich manchmal geweint und ich wollte das nicht. Und mit das habe ich dann auch gelernt, mich durchzusetzen. Und das schreibe ich dann auch noch später in meinem Buch, wie ich das alles geschafft habe, wo du in den, wenn du jung bist, weißt du, mein Papa ist früh gestorben und die war 51 Jahre, mal 2 Jahre schwer krank. Und dann bleibst du mit 9 Kindern hinten. Wir haben kein Euro gehabt. Wir haben an der Straße in Weihnachten singen gegangen, an der Tür, am Tür und so weiter, um meine Handschuhe zu bezahlen und so weiter. Mhm. Und ich habe die harte Zeit mitgemacht. Und wir haben ein schönes Leben gehabt, vor dass er gestorben ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite, Sebastian, wenn du die Unterstützung brauchst, dann kriegt man die manchmal nicht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, kriegt man sie umsonst. Mhm. Und das ist Charakter machen.
Ja, also du sprichst es an, du hast damals schon unbedingt gewinnen wollen, du hast die Bude hinten dicht gehalten und am Ende klingt das ja schon fast wie ein modernes Torwartspiel, dass du dann immer dann schon rausgegangen bist, wenn du dir es leisten konntest. Was hältst du von dem modernen Torwartspiel heute, dass die Torhüter ja zum Teil ja bis zum Anstoßkreis aufrücken? Ist das so in deinem Sinne?
Das kann man nur machen, wenn man in der Bayern spielt oder bei einer großen Mannschaft. Hm. Aber nicht bei einer Mannschaft, die unten spielt.
Ja.
Wie bei Düsseldorf oder Gladbach und so weiter, oder egal welche Mannschaft es ist, die unten spielen. Und ich finde persönlich, für mich ist der Stil von den Torleuten ist langsam weg, geht weg. Mhm. Niemand, die Torleute, die, wenn die am Ball jetzt wegboxen, dann sagt man, super halten. Wir möchten früher keinen Eckball geben an andere. Wir müssen den Ball versuchen festzuhalten. Jetzt ist immer mit Fußen und ja. Wenn man früher einen Ball zu der Torwart gespielt hat und haben die Fans gepfiffen, das war nicht möglich. Hä? Man konnte mal einen Ball zurückspielen, aber nicht so oft wie jetzt.
Ja.
Und die Torleute, die mitspielen bis am Mittellinie manchmal, aber das kann man nur machen, wenn man mit einer großen Mannschaft spielt. Und da muss man, um das doch immer noch einen Fehler machen, und dann können die noch immer entschieden oder gewinnen und so weiter. Das ist zu viel Unterschied gekommen. In starke Mannschaften. Ich bin traurig, dass so ein HSV in die zweite Liga da spielt. Hä? Und dann habe ich noch so Mannschaften.
Da bin ich auch traurig.
Ja, wie kann man das verstehen? Das ist doch keine Verein, um in die zweite Liga zu spielen. Nicht, dass die anderen so nicht verdienen, aber seit Arnesen gekommen ist und so weiter. Seit dann ist es alles ein bisschen, nicht dass er neben der Schulter ist, aber in die Zeit, ich kann nicht sagen, wann das war, aber früher war da mehr Denken und wie steht im Tor, wie steht im Mittelfeld, man sieht jetzt keine Torleute mehr dirigieren.
Ja.
Wenn ein Stürmer auf der Torlinie, von der Ecke, von der Torlinie und geht den Ball 2 Meter von der ersten Pfosten weg, die Torleute sind mit ihren Rücken auf der Torlinie. Die Ball geht vorbei, die geht von der Mitspieler rein und dann sagt man, ja, kann er nichts dafür. Wir müssen da abschneiden. Mhm. Ich kann das jetzt nicht erklären am Radio oder am Fernsehen. Man muss das auch zeigen. Mhm. Und dafür, man macht auch in dieser Zeit, macht man, wenn eine zweimal mitspielt und halt mal eine richtige Ball und so weiter, dann ist er der beste Torwart der Welt oder ist er der Beste. Also früher musst du 10 Jahre beweisen, musst du zeigen, dass du stabil warst und dann hast du vielleicht die Chance, um in eine große Verein zu spielen, wenn die einen Torwart brauchen.
Ja, aber und so war es ja bei dir. Also das muss man ja wirklich sagen. Lass uns da gerne nochmal zurückblicken. Du hast in Beveren gespielt. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Beveren nicht kennen, auch aus damaliger Zeit, das war für dich ein Sprungbrett, kann man das so sagen? Also Beveren war ja schon irgendwie eine Station, wo du angefangen hast zu zeigen, was in dir steckt.
Ja, schon, wenn du die Chance kriegst. Aber die Chance habe ich auch vorher nicht bekommen. Und das, ich wollte jetzt mit noch einem Ausländer spielen und noch einem anderen. Und ich war zu jung und ich war, ja, ich muss noch viel lernen und so weiter. Und da war immer was los. Mhm. Und ich habe das bewiesen, wenn ich in die Jugendabteilung gespielt habe und so weiter. Besser Torwart in einem großen Turnier in Volendam, wo die Besten von Europa waren, die Mannschaften da. Mhm. Und dann plötzlich war die Torwart verletzt und dann habe ich die Chance bekommen. Und dann bin ich nicht mehr rausgegangen. In 11 Jahren habe ich dann über 350 Spiele gemacht in Beveren, SK Beveren. Mhm. Und wir haben mit mir und durch mich ist Beveren so groß geworden. Nicht, dass ich sage, aber ich habe so wie ich trainiere, so habe ich auch gespielt. Und ich wollte das auch, wenn du mitspielst. Die wollen gerne ein Bier trinken gehen, da waren einmal Amateuren, ich auch. Ich habe gearbeitet auf der Post und meine anderen Freunde in der Hafen in Antwerpen und die anderen haben einen anderen Job gehabt. Wir haben Europacup gespielt mit selber bezahlen, 4 Tagen Urlaub ohne Bezahlung und so weiter.
Ja, also muss man nochmal sagen, also kein Profi, der da alles bezahlt bekommen hat, sondern du hast parallel gearbeitet bei der Post und ja, hast
gleichzeitig Europa. Ich verdiene 250 Euro pro Monat in der Post. Nein, ich verdiene bei SK Beveren 75 Euro pro Monat, 10 Monate. Hm. Und deine Prämien 100 Euro unentschieden und 200 gewinnen. Aber dann musst du mitspielen, oder wenn du alle bezahlt hast, mitgespielt. Und wenn du dann mit Menschen an Präsidium gesprochen hast für eine Vertragsverlängerung, ja. und du hast dann 20 Euro mehr gebracht, dann du suchst immer Geld.
Wahnsinn.
Und jetzt geht man Millionen aus, hm. und nicht für die Qualität, nur, da wird viel über geschrieben. Hm. Und andere in einem Verein jetzt, dass ich dann jetzt sehe, die gehen darauf hin, ah oh ja, das steht doch drin, das zeigt uns, das ist ein guter Spieler. Wenn du irgendwo ein großes Boston Tor hast, dann fragen die erst beim Präsidium, ist er groß genug? Und dann denke ich, brauchst du Qualität oder brauchst du nur
Größe?
Ja. Also es gibt große, gute Tore, die großen und so weiter. Es kommt nur darauf an, wenn du bei Bayern spielst, Madrid spielst oder bei den anderen, ja, dann kannst du mal ein Tor reinlassen. Hm. Aber bei Bayern, da musst du spielen, um nicht abzugehen von mit roten Backen. Und ja. dann, wir müssen den anderen spielen, 3-4 Toren und dann in der Nationalmannschaft und so weiter. Man muss immer sehen, und ich habe so meine die Spieler, die bei mir waren, habe ich gesagt, geh links, geh rechts. Dann habe ich mal gesagt, halt die Schnauze durch mein Tor. Dann habe ich meine Schnauze gehalten. Aber dann später, nach 10 Minuten, gesagt, nee, du musst sprechen. Nee, ich mache es nicht mehr. Wenn du mich so... Also, das habe ich auch mal einmal erlebt in Bayern von zwei Spielern. Dafür nenne ich die Namen nicht, aber die haben das auch gesagt. Aber die waren froh, dass ich wieder das getan habe. Nur, absolut. Ich wollte nicht, dass die anderen, die das Loch sehen, dass sie da reinspielen. Das ist taktisch. Und das ist von mir, muss ich die Taktik von der Gegner muss ich einschätzen. Alles. Und das sieht man jetzt nicht mehr. Man ist ein guter Tor mit einer guten Mannschaft.
Ja. Und dann kam ja die EM in Italien, um da auch nochmal die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Du warst also in Beveren aktiv und hast in Italien die EM gespielt. Nimm uns mal mit, wie war das damals?
Ja, Sebastian, du weißt doch, in 4 Spielen hast du Endspiel gehabt. Hm. Und da waren dann die großen Spiele. Erste Spiel gegen England, gegen Kevin Keegan, Woodcock und Clemens in Tor und so weiter. Und dann noch andere große Stars in England, der große England noch von früher. Hm. Und dann habe ich dann unentschieden Ding gespielt. 1-1 in Turin.
Ja.
Und dann das zweite Spiel war in Milan gegen, ich glaube, gegen Spanien. Mit Arconada und all die Großen, die dann später groß geworden, noch größer geworden sind, habe ich 2-1 gewonnen. Hm. Und ich war noch, ich habe einen Urlaub genommen, ohne muss ich selber bezahlen. Hm. Einen Monat.
Und dann, aber auch Vize-Europameister geworden am Ende.
Bitte?
Aber am Ende auch Vize-Europameister geworden.
Ja, ja, aber dann spielen wir gegen Italien in Rom.
Ja. Ja,
und dann ist auch unentschieden. Mhm. Und dann spielt man nochmal das Endspiel gegen Deutschland. Mit allen tollen Spielern, die man finden kann. Wie Briegel und so weiter.
Ja.
Alonso und so weiter. Und Müller, Hansi Müller. Und der Bruder Förster und so weiter. Und Manfred Kalt. Ja, das war, ja, und da musste ich die spielen, aber ich habe nicht gedacht, von, ja, du schießt die 10 Zonen gegen mir oder mit Schuster und so weiter. Also, dann verliert man und dann haben wir das Endspiel gespielt, mit 2 zu verlieren, aber da musst du dir vorstellen, in früher musste in 4 Spielen Endspiel haben. Jetzt machen die 20 Spiele, die haben alle 200 Länderspiele.
Ja, das stimmt.
Und die haben das
Leben wie Gott
in Frankreich.
Ja. Absolut, und es war ja knapp 2-1 ging das dann am Ende aus und ja, viele werden sich noch daran erinnern, ein Titel, der von Deutschland sehr gefeiert wurde und eine belgische Nationalmannschaft, die auch gefeiert wurde, weil was einfach eine Riesenüberraschung war, dass ihr da im Endspiel standet.
Natürlich, das war so gesagt für jeden eine Überraschung und auf der anderen Seite habe ich ein bisschen mehr Geld verdient, konnten wir was kaufen für die Frau, wenn wir zurückgekommen sind, dann war das Geld auf. Und wir haben kein Komitee gehabt, die spricht für die Mannschaft.
Ja.
Und dann zweites, ja, das war eine sehr große Ehre, natürlich eine Europameisterschaft, Endspiel zu spielen und gegen Deutschland verlieren, kann man immer verlieren. Aber das muss ich auch sagen, Belgien ist die Basis gelegt von was sie jetzt alle jetzt schaffen jetzt. Belgische Mannschaft jetzt und von über in den Jahren 80, da ist die Basis gelegt und so weiter. Und ja. Ich war immer ein Torwart, der auf Erfolg ausgegangen. Ich wollte nur gut spielen, ich wollte zeigen bei meinen Fans, ich wollte meine Fans nicht enttäuschen und so weiter. Und auch wenn ich gut gehalten habe und die haben Autogramme gegeben, wenn ich weggelaufen oder wenn ich mal ein Tor auf kassiert habe, die nicht so wie Uwe Reins und so weiter, dann habe ich auch innerlich damit gelebt, wie die Fans damit gelebt haben. Die wollten auch nicht verlieren. Mhm. Also mein Charakter war immer, keine Tore reinlassen und versuchen, mein Bestes zu geben. Und das gefällt immer nicht bei den Mitspielern, die du dann auf die richtigen Platz wollte haben. Die muss dann links kommen, rechts gehen. Und die denken dann manchmal, ja, warum ruft der immer so zu uns und so weiter. Aber wenn ich nicht getan habe, werden wir vielleicht doch mehr mal verloren haben. Mhm. Aber das ist das Instinkt von einem Torwart, die möchten kurz auf den Ball spielen.
Mhm, ja. Absolut. Ja, du hast das Stichwort Fans angesprochen, was ja vielleicht viele gar nicht wissen, ist aber ja tatsächlich Fakt, dass du für viele Fans in Belgien damals und auch immer noch heute ein Volksheld bist, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass du so nah an den Fans warst und auch alles gegeben hast. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen dazu abholen, woher kam deiner Meinung nach diese Zuneigung und wie bist du mit dieser Zuneigung der Fans, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du das empfunden, wie war das für dich?
Normal. Ich habe mich nicht geändert. Ich bin auch immer der Jean-Marie. Wenn jemand mich anspricht mit der Farbe, okay, dann spreche ich mich an, dann sage ich, sag mal Jean-Marie zu mir. Ich weiß, von wo ich komme und ich weiß, was ich dafür getan habe. Und ich war auch früher ein Autogrammjäger, nicht verrückt wie bei euch. Aber in Belgien habe ich das auch manchmal bei den Merks gemacht und bei die und die. Und aber ich bin immer ein Typ gewesen, die zu den Fans gehalten haben. Ich war früher auch zwischen die Fans gestanden in Beveren, wenn ich 12, 13, 14, 15 Jahre war. Und ich weiß ja, das war, wenn ein Spieler mal einen guten Tag gesagt haben, ich bin nicht ein Typ so mit einem Kopfhörer oder mit dem Handy in der Hand und dass sie mich nicht ansprechen können, dann, ja, die möchtest du nicht stören wie jetzt, aber wenn du jemanden wollte sprechen, ja, viele Spieler sagen, möchten ihre eigene Meinung nicht mehr sagen. Also ich bin offen und ehrlich und das ist manchmal hart, aber ich gehe meinen eigenen Weg und ich habe immer den Weg gegangen. Wenn ich gegen Saloniki die 11 Meter halte, dann bin ich schon die Fans gegangen. Früher musst du Fans als Spieler machen mit deiner Beliebtheit. Dann kommen die Menschen dahin, du spielst gut, dann hoffst du, dass du noch mehr Fans ins Stadion kommen. Aber das war Natur. Ich bin ein normaler Naturjunge und die liebten Menschen, um dass ich weiß, von wo ich komme. Und ich weiß, wie enttäuscht manchmal die sein können. Und ja, ich lebe viel mit. Und damit bin ich immer so glücklich gewesen, wenn ich so wenig Toren kassiert habe. Und alle Toren, die ich reingelassen habe, die waren in meiner Zeit unhaltbar. Mhm. Nee, aber ich bin immer ein Typ gewesen, normal, ein Junge von einer großen Familie, nicht vergessen, wo er kommt. Und ich bin auch immer die gleiche, wenn jemand an meine Tür kommt hier und kommt mit mir sprechen und ich bin daheim, dann komme ich nach vorne und dann spreche ich damit. Wir haben im Sommer, haben wir vielleicht 200, 300 deutsche Menschen, die an der Nordsee in Belgien kommen. Die kommen dann mit Fahrrad gefahren, von irgendwo, von Düsseldorf oder sowas, und dann fahren die bis hier und dann fahren die mit Auto weiter oder weiß ich viel. Oder übernachten im Hotel und dann kommen die einen guten Tag sagen.
Sehr schön.
Ich stehe mir zur Verfügung. Ich werde nicht vergessen, wo ich komme. Und ich bin auch nicht scheinheilig. Ich bin auch nicht das Typ, ich kenne so viel, aber das sind nicht meine Vorbilder. Ich habe immer gute Vorbilder, haben mich immer inspiriert. Und das Beste und das Positive. Und dafür mache ich auch meine Vorträge. Nummer eins werden, Nummer eins bleiben. Als Straßenfußball und zum Weltstar. Und dann erzähle ich meinen Erfolgen. Aber die Erfolgen, das ist nicht das Richtigste. Wie man die Erfolge gehabt haben, wie man sich durchsetzen muss, wie man, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man Unterstützung braucht in seiner Karriere und in seinem Leben, kriegt man sie nicht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, merken wir es umsonst. Und das finde ich immer manchmal so schade, dass man auf der Schulter klopft und wenn sie die brauchen und so weiter. Und das sieht man dann auch bei anderen so. Aber jetzt, ja.
Zum Thema Erfolg möchten wir tatsächlich, da muss ich direkt nochmal reingrätschen, möchten wir natürlich nochmal ein bisschen deine Karriere weitergehen. Und du hast Stichwort, du gehst oft deinen eigenen Weg vorhin benannt. Du bist ja 1982, bist du auch nochmal deinen Weg gegangen, hast den Wechsel zum FC Bayern München gemacht. Vielleicht kannst du uns nochmal dazu abholen, wie lief es damals ab und was haben deine Fans dazu gesagt zu dem Wechsel?
Ja, meine Fans, die waren stolz natürlich. Wie kriegt eine Anfrage von der FC Bayern München zu kommen? Wo Beckenbauer, Sepp Maier.
Der hat dich dann einfach angerufen oder wie lief das damals
ab? Müller gespielt haben. Ja, aber einen Moment kriege ich den Telefon von dem Manager von Bayern München. und die wollten mit mir mal sprechen am Telefon. Habe ich kein Deutsch gesprochen, habe ich jemanden angesprochen, die Deutsch spricht, und dann muss ich nach Düsseldorf kommen, um zu besprechen mit Czernay dabei, in Intercontinental, das ist jetzt das Hotel, glaube ich, in Düsseldorf. Da bin ich dann mit meiner Frau hingefahren und ich habe gemeint, dass ich mit dem Fiat da angekommen bin, im Hotel da. Ich habe auch ein Jaguar gehabt in die Zeit, nicht um zu zeigen, dass ich auch ein schönes Auto habe, aber ich hielt von dem Auto, und dann habe ich mal die Überraschung, und dann anschließend habe ich gesprochen damit, und dann
ich muss noch mal kurz nachfragen, du bist mit dem Fiat dann da nach Düsseldorf gefahren?
Nee. Ich habe gemeint, bei Beben, die kommt dann mit dem Fiat an, ne?
Ah ja, okay.
Und dann habe ich gesehen, dass ich mit dem Jaguar angekommen bin, ne? Weiße Jaguar, ne?
Und Paul Czernay war dein Gesprächspartner, also Paul Czernay war auch Frau.
Und der Manager und so. Mhm. Und dann habe ich gesprochen da, und dann muss ich 10 Tage später, sollte ich mal überlegen, 10 Tage, also 10 Tage später, wenn ich dann mit Uli Jönes und mit Czernay und so weiter im Flughafen von Köln, da muss ich, der Uli kommt dann mit zu Fuß in den Flughafen, ich sitze an der Bar mit meiner Frau, und wir sollen dann nach München mitfliegen, Privatjet, und er kommt da vorbei, er sagt keinen guten Tag, er muss zurückgehen, und dann muss ich hinter ihm laufen, dass nicht die Presse nach Gewissen kommen, da schauen wir, ich habe ihn besprechen, wir waren mit Bayern München. Und dann bin ich sehr gekommen.
Ja, geheim bleiben, wahrscheinlich.
Ja, wie Detektive, ne? Und dann bin ich da hingegangen mit meiner Carmen, und dann sind wir im Flugzeug, und dann habe ich eine Untersuchung gemacht bei Dr. Müller-Wolfhardt, die haben mich umgedreht, mit meinem Kopf von dem Boden und so umgedreht. Da war ich so müde. Und dann einen Tag später habe ich das Vertrag unterschrieben. Und und dann habe ich 3 Jahre Vertrag unterschrieben. Und dann mochte ich mich verletzt sein. Und da war ich dann mit der WM in 82, bin ich dann verletzt geworden. Aber mit meinen guten Leistungen natürlich konnte ich nicht mehr Nein sagen. Ne? Aber die Verletzung, die wird auch wieder gesund. Aber in der ersten Woche habe ich doch viel Schmerzen gehabt und konnte nicht trainieren, konnte überlaufen und so, aber konnte nicht im Tor stehen. Und ich muss dann doch ohne Freundschaft spielen, dann fast in die Bundesliga gehen. Und dann passiert das noch mit das Tor auch noch. Und dann habe ich vielen gemeint, oh, nach 3 Monaten sogar eine Fliege fängen wie die anderen da. Und ich bin das nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich viele Spiele gewinnen könnte und dass ich ein guter, dass die das braucht. Ich war sicher. Und meine Fans in Belgien, die sind bei jedem Auswärtsspiel in Uerdingen, in Mönchengladbach, in Köln, in Dingen, Dortmund, die waren alle, glaube ich, 20.
Hatten alle hinter dir, deine Fans.
Bussen, waren alle Bussen mit von SKB. Für uns war das eine große Ehre. Dafür habe ich auch die große Ehre in meiner Gemeinde bekommen, Ehrenbürger zu sein. Also, das kriegt man auch nicht von heute auf morgen. Da muss man auch was zeigen, wie du bist und dass es auch richtig ist, ehrlich ist. Es sind viele, die scheinheilig sind und nach außen sehr schön rüberkommen. Aber in Wirklichkeit sind die nicht so. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Aber das ist die Menschen kenne ich dann natürlich. Ja?
Um vielleicht aber auch nochmal auf den Wechsel zu FC Bayern München zu kommen, würdest du sagen, das war ein ausschlaggebender Wechsel, der bedeutend für deine Karriere war?
Natürlich. Ich war schon in Belgien nicht beben, was nie passieren könnte, da waren alle Amateuren. Und wir mussten natürlich gegen andere Brügge Standard durchspielen, weil immer die waren auch Profi, und zwar die Kleidung hat gewaschen, wir mussten unsere Kleidung mit heimnehmen. Und wir haben belgischen Meister, deutsche Pokal gewonnen, wir haben beste Fußballer des Jahres, die goldene Schuhe in Berlin habe ich erreicht als Torwart. Das sind mal 3 oder 4 Tore, die das gewonnen haben. Mhm. Und da musst du dir vorstellen, von einer kleinen Freien man 10.000 Einwohner. Und dann spielst du mit in Europa-Beker, in Europa-Cup. Cup der Gewinner der Beker. Und dann in 4 Spielen habe ich 2 Tore kassiert. Und da waren 2 Tore in Barcelona. In Barcelona 11 Meter und daheim auch in 11 Meter. Die haben Angst gehabt von uns. Und in die anderen 3 Spiele habe ich, also in 8 Spielen habe ich 2 Tore kassiert mit diesem kleinen Verein. Warum? Umdat ich so diszipliniert war und meine Abwehr gesetzt haben, wie ich das wollte. Und die haben allen zugehört. Und am Anfang war das nicht einfach bei beiden, dass ein Torwart, der im Tor steht, und die geht dann da und die läuft seinen eigenen, die macht seinen eigenen Sinne. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und dann natürlich, dann habe ich mal eine Reaktion gehabt und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, doch wirst du später sehen, dass ich recht habe. Und dann später, jetzt, wenn ich jetzt sehe und sage, recht, dass wir zu dir gehört haben, dass du was gesagt hast, dass es auch so war. Ich habe den Jungen in links laufen lassen, wenn er rechts laufen muss. Weißt du, ich möchte nicht verlieren und ich wollte nicht, dass sie auch verlieren. Und dann können wir einen schönen Prämien haben. Und von Bayern München, nach Bayern München kommen, von einem Dorf von 10.000 Einwohnern. Und dann Sepp Maier, ich habe zwei schwere Momente in meinem Leben erlebt. Das war in der Nationalmannschaft der Belgien. Torwart war verletzt. Und ich muss ihn ersetzen als junger Torwart. Und das war nicht möglich. Ein Torwart, sagen wir mal, ich war von Beveren in der Nationalmannschaft. Das muss normal einer von den drei großen Vereinen sein. Das war immer so. Ja. Also das Zwischenkommen war ganz schwer. Und dann musste ich ihn auch durchsetzen. 11 Jahre. Ne? Und dann zweitens, die ersetzen Sepp Maier. Die kommen von Bayern München, wo ich so viel Respekt für habe. Die muss ich dann nach Jahren, nach seiner Verletzung, mit dem Autounfall, sind die zu mir gekommen und das war nie einfach. Ich habe Angst nicht, aber du musst vorstellen, ja, ich war glücklich in Belgien und dann komme ich in einen Verein, wie FC Bayern München, überall ausgekaufte Stadions, immer Druck, immer City, Bayern, die Leder. Also am Anfang habe ich nicht so gut Deutsch gekannt. Ich habe nie in der Schule gewesen in Bayern, also das war nicht so wie jetzt. Jetzt, wenn ein Ausländer kommt oder wir werden in die Schule gehen, um zu lernen. Hä?
Ja.
Oder ich bin in der Schule. Ich nicht. Ich muss es lernen am Fußballplatz. Und du weißt selber, was für eine Sprache manchmal da ist. Da, wenn eine Ball durch deine Beine geht und so, und dann sagt einer, ich werde ihn rundherum fragen, wo die Kinder sind. Aber das ist einmal so. Das war, ich sage nochmal, es war sehr, sehr schön. Jeder war glücklich, aber es war sehr hart. Ich habe 6 Jahre, war sehr schön, aber hart. Und manchmal auch mal nicht ehrlich gesehen.
Ja, du sprichst Sepp Maier an. Was für ein Verhältnis hat der? Er war auch schon bei uns hier im Sport-Podcast. Ich kann mich gut erinnern. Er ist ja auch jemand, der sehr gerade ausredet. Er hat auch diese Korruption in dem Sport sehr verurteilt. Also das Thema, was wir vorhin mit Katar hatten. Wie ist euer Verhältnis? Wie gut kennt ihr euch?
Wir haben noch immer mehr WhatsApp viel Kontakt. So schickte mir dann die kleine Blödsinn gesund, umgekehrt doch natürlich, weil Blödsinn so, weißt du. Du kannst denken, was darum geht, aber das bleibt zwischen den Linien immer, so weißt du. Aber ja, ich hatte einen Wunsch früher, wenn ich nach Bayern gekommen bin. Ich war ein Jahr in Bayern, habe ich dann nach Jürgen gebracht. Könnte man nicht Sepp Maier Torwart trainer werden? Ah, nee, die macht immer Blödsinn und das geht nicht und das und so weiter. Ich sage, ja, aber die ist doch Sepp Maier. Und dann auf einen Moment, ich war beim Tennisspieler da, mit meiner Tochter spielen dann auch Tennis da. Wir haben immer gelacht und wir haben Bier getrunken. Er trinkt Bier, ich nicht, aber wir haben darüber gesprochen und dann um einen Moment so war ich am Spiel Hamburg-Bayern. Einmal, wenn ich in Hamburg gewonnen habe, das war 0-2, glaube ich, und am Spiel mit Beckenbauer mit Taxi nach Frankfurt. Er war Trainer der Nationalmannschaft und ich war mit dem in den Taxi und der Franz gibt der Chauffeur das Geld. Ich sage, ja, ich bezahle mit. Nee, sagt er. Lass mal, der Franz ist ein großer Gentleman. Ne? Das ist ein großer Gentleman. Aber was passiert dann? In dem Flugzeug sitzt wir zusammen. Ich sage, Franz, du musst einen Torwart nehmen als Torwarttrainer bei der Nationalmannschaft, die Torwart. Ja, warum, sagt er? Die schießen doch sich selber warm und so. Das ist doch kein Thema. Ich sage, das ist doch ein Thema, Franz. Ja, sagt er, warum dann, sagt er zu mir. Ich sage, du weißt, in jeder Mannschaft sitzen 2 Torleute und 3 Torleute. Und die Nummer 1, die haben seine Freunde. Nummer 2, die haben auch seine Freunde. Oder Nummer 3, die haben auch seine Freunde. Und im Training, oder wenn die auch vor dem Spiel auf dich schießen, die schießen den Ball daneben, darüber, oder den Ball, den du nicht fängen kannst und so weiter. Und dann musst du das Spiel anfangen. Ich sage, ein Torwart muss gut warm geschossen werden, durch einen Torwarttrainer.
Ja? Ja, das heißt, am Ende ist es so, dass diese Rolle von Sepp Maier auch ein Stück weit auf dich zurückzuführen
ist. Das ist meine Idee. Und da hat Franz Beckenbauer zugehört drauf. Hm. Und was passiert dann? Franz sagt, ja, wie denkst du dann, sagt er zu mir. Ich sage, das ist Sepp Maier. Ein paar Wochen später, ich hatte schon vorher gefragt von der FC Bayern, ne? Für das, ich bin dann oft mit Sepp in Ansing, neben seinem Tennisplatz und einem kleinen Platz da, habe ich Torwarttraining mit dem gemacht und habe ihn immer trainiert.
Ja.
Und das haben niemand gewusst. Oft in der Sebenestraße, dann haben wir gesagt, ja, da kommt ein Journalist aus Belgien, die möchte ein Interview machen, die muss Fotos machen. Und das war nicht wahr. Das war nur für zu trainieren, dass wir den Platz hatten, wir hatten keinen Platz. Und der Franz Beckenbauer, die sagt dann, ja, sagt er. Ah ja, sagt er. Und der Sepp, der Franz, habe dann den Sepp angerufen. Und Sepp ist dann Nationaltrainer geworden. Und dann ein paar Jahre, dann sind die Weltmeister geworden und weiß ich viel alles. Ja. Sepp Maier als Torwarttrainer. Und dann anschließend, wenn ich weggegangen bin, dann ist Sepp Maier gekommen. Das war das Glück für Kahn. Und ich war zufrieden mit Saftig als Torwarttrainer. Ich war zufrieden mit Cordes und so weiter. Ich muss das tun. Ich wollte das dann auch tun. Ich habe das gefragt und ich auch getan. Aber ich war nicht der Trainer, ich war der Torwart. Und ich musste mich fit halten. Und ich konnte nicht fit sein.
Ja, ja.
Und damit habe ich die Verletzungen bekommen.
Aber damit haben wir das auch mal aufgeklärt, dass eigentlich ja diese Geschichte dann schon auf deine Empfehlung zurückzugehen oder zu führen ist, dass Sepp Maier ja ein dann wirklich sehr erfolgreicher Torwarttrainer wurde und das vielleicht auch selber gar nicht so als Plan in seinem eigenen Kopf hatte, soweit ich weiß.
Nee.
Wenn wir jetzt nochmal kurz
Sepp auf die Idee. Sepp habe
das
nicht gehabt. Sepp habe nicht die Idee gehabt.
Ja.
Aber er muss das immer werden. Aber ich weiß, was wie wichtig das ist für einen Verein.
Ja.
Ein Star wie Sepp Maier oder wie
Absolut.
Ein Gerd Müller oder die. Seit der Beckenbauer bei Bayern gekommen ist als Trainer, als Präsident, dann siehst du gute Fußballer kommen.
Ja, dann und das kann ja kein Verein so gut. Das kann ja kein Verein so gut wie der FC Bayern oder kein anderer Verein so gut wie der FC Bayern, da auch mit ehemaligen entsprechend umzugehen. Ich möchte nochmal auf die Titel zu sprechen kommen, lieber Jean-Marie. Du hast dreimal den deutschen Meistertitel geholt, du hast zweimal den Pokal geholt und bist dann auch zweimal noch Supercup-Sieger geworden. Und als Krönung, das wissen viele gar nicht, 1987 auch nochmal Welttorhüter geworden. Welcher dieser Titel ist dir denn persönlich am wichtigsten?
Alle Titel. Alles, was er erlebt, aber alles, was ich erlebt habe, war nicht umsonst. Alles, was ich erlebt habe, da habe ich viel gearbeitet, da habe ich viel gespielt, da habe ich viel trainiert, da habe ich manchmal mit Spritzen gespielt, dass Menschen das nicht wissen und so weiter. Ich habe manchmal mit einem Bein gespielt, also oder Finger vom Spiel gegen Ostwind, gegen Rapid Wien oder so, oder Austria Wien, dass ein Spieler von die eine Kollege von der andere Torwart auf 6 Meter von mir auf dem Tor schießt, wo ich nicht gewusst habe, dass ich auf Tor schießt. Und plötzlich meine Finger bricht. Dann habe ich noch mit in der Kabine gelaufen, Dr. Müller-Wolf hat aber das raus, die waren auseinander, die Finger. Und dann habe ich das Verband mit meinen Handschuhen angezogen, die zwei Finger zusammengebunden. Und so habe ich das Spiel gemacht. Nein, niemand hat das gewusst. Wenn ich erzähle, was ich gespielt habe und wie das manchmal passiert ist, dann werden noch viel, viel rauskommen. Aber weißt du, ich habe mein Leben, ich habe mir immer gegeben für anderen und ich habe auch viel Spaß daran gehabt, aber man kriegt nicht so direkt immer Danke, weißt du, und man sieht das immer als normal und als Mensch mit Erfahrung und Menschen, die was erlebt haben, die verstehen das.
Und man muss ja sagen, du hast jetzt von der einen oder anderen Verletzung erzählt, hast du kurz vor Ende deiner Karriere ja nochmal in der Türkei gespielt. Das mit 37 Jahren, was ja als Fußballer jetzt nicht mehr das jüngste Alter ist. Aber es war anscheinend eine gute Zeit. Wie war das für dich mit 37? Hattest du dann nach jedem Spiel noch mehr Schmerzen?
Oh, zum Beispiel, ich habe, du weißt, wie eine Cowboy, die haben so bei die Revolver reinstecken, so eine Riemen zwischen die Beine und dann geht das auf die Hüfte und dann die zwei Waffen in der linken Seite, rechte Seite. Ich habe so 3 Monate gespielt, ohne dass andere Leute das gewusst haben. Das sieht man natürlich nicht, aber ich habe damit gespielt. Jeden Freitagabend wieder eingepackt und dann habe ich damit gespielt. Also mit dem Tensorpass rund meine rechte Bein, das geht dann in meine Hüfte, dann der andere Hüfte, dann der andere Hüfte, dann meine Leisten und so weiter, für meine Leistenbrüchen. Habe ich mitgespielt. Ich habe mit vielen Spitzen gespielt und ich habe mich durchgesetzt und Risikos genommen. Aber trotzdem, das habe ich reingegangen. Und wenn es dann gut gelaufen ist, die anderen waren ja alle glücklich. Wenn das mal falsch gelaufen war, dann hast du die Geschichte gesehen. Aber natürlich, als ich einmal die Dinge, dass sie dann auch da musste man die Spiele sagen, wie, ja, wenn es nicht gut abläuft, weißt du, aber wenn es gut abläuft, dann sind ja alle im Droh. Aber meine Verletzungen, ich sage dir, ich war in Bergen fast nie verletzt. Ich habe einmal einen Meniskus gehabt. Da war 22 Mai 1976, glaube ich. Aber sonst habe ich bin sechsmal operiert worden in Deutschland, an meinen Nasen, in Kaiserslautern mit Bernd Martin und dann Leistenbruch und so. Und dann war nicht, wie ich schon gehört habe, die belgische Doktor war nicht so gut operiert. Und dann bleibst du mit Schmerzen trainieren, dann bleibst du mit Schmerzen spielen und kriegst du Spritzen und so weiter. Gott sei Dank waren die da. Aber das ist, jeder macht jetzt eine Karriere mit. Also, aber trotzdem, ich bin sehr stolz, dass ich so einen großen Transfer gemacht habe und die Titel, die ich erreicht habe in meinem Leben, das sind Titel von alles mit Gold für mich. Warum? Um dass es noch nicht so war wie jetzt alles.
Absolut. Ich glaube, du kannst auch stolz sein.
So viele hast du Hamburg, Erfolge. Deutsche Meister, früher hast du Deutsche Meister, Hamburg, hast du München-Gladbach. Ja, wenn man jetzt fragt an ein kleines Kind, wie wird Deutsche Meister, FC Bayern, ne? Mhm. Aber die können auch gut einkaufen, ne? Das ist auch immer gut natürlich, ja?
Ja.
Und die anderen, ja, wie ich dann sehe, die kaufen ein Ersatzspiel von anderen Vereinen und so weiter. Im professionellen Geschäft musst du gut denken. Und natürlich, Geld ist natürlich eine große Sache geworden jetzt. Ja. Was die Spieler jetzt verdienen und was wir verdienen früher. Und für Qualität im Vergleich mit Geld. Ja, dann müssen, wenn wir dann zurückkommen, ich glaube, dann müssen wir ein neues Stadion bauen.
Bitte nicht.
Dann muss ein neues Stadion bauen, wenn wir zurückkommen. Wenn die großen Stars von früher zurückkommen, die noch zum Anfassen waren.
Mhm. Ja, es war damals
jetzt schon. Jetzt ist überall Fernsehen. Du hast die kleinen Dörfer haben auch Fernsehen. Man sieht alles, man hört alles, man kommt überall auf. Früher musst du Jahre zeigen, nicht wie in Belgien. Sie haben drei Sender gehabt. Eine Flemme, eine Französin, eine Deutsche. Mhm. Und da war immer die großen Mannschaften drauf. Und dann der kleine Verein Beben war nicht gekommen. Nur, ja, wenn du ein Star hast. Mhm. Und ja, ich war dann die Star. Und dann die Star geht dann auch bei. Und dann natürlich, das war für meine Fans und so weiter. Und nochmal, ich habe so eine schöne, harte Zeit mitgemacht. Und mit den Bayern, Fans in die Südkurve, das war meine Unterstützung immer. Immer meine Unterstützung. Immer. Immer. Mhm. Nach dem Einwurf von Uwe Reins, wo ich keine Schuld dran habe, da war ein Ufer mit Klaus Augenthaler. Und das sieht man auch auf die Videobilder. Aber dann haben wir dann so viel auf mich zugeworfen, wir sind Fliegefeind und so weiter. Also ich bin immer konfrontiert geworden, ne, mit Sachen, dass wir versuchen, rauszukriegen. Zum Beispiel auch mit der WM in 82 gegen Maradona. Oh, Belgien verliert mit 4-5 Toren Unterschied. Wir haben 0-1 gewonnen. Ein super Halten da. Nur, du spielst nur gut, wenn die Mannschaft aufeinander eingestellt ist. Und das ist das, das so stark macht, so ein Teamwork. Aber da muss man auch füreinander stehen.
Dieses Leben hast du ja tatsächlich auch niedergeschrieben in deiner Autobiografie. Das wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Hast ja Ende 2021 eine Autobiografie mit dem Namen Mein Leben vom Straßenfußballer zum Welttorhüter rausgebracht. Wie kam das dazu? Und vor allem jetzt so im Nachgang, bist du zufrieden mit dem Werk?
Nein, ist ein Mann zu mir gekommen aus Bayreuth, Udo Jahres, und wollte von mir ein Buch schreiben über mein Leben. Und wir haben dann Pech gehabt, dass es in der Zwischenzeit in Corona ausgekommen ist, der Covid. Und die wollen dann mit ein Journalist, den wollte ich nicht, Sportjournalist, und die kommen dann wieder auf dieselbe Frage, waren früher mit die und mit das. Und dann habe ich einen Professor in Köln an der Universität genommen, mhm, und da habe ich dann immer Videocall mitgemacht, manchmal 6 Stunden. Fast ein Jahr, bevor das Buch rausgekommen ist. Und das Buch ist nicht, um die Erfolge zu zeigen, nee, die Buch ist da, wie ich meine Vorträge mache, wenn ich mal einzeln Nummer 1 bleiben oder was Straßenbahn zu werden. Ich wollte nur darin geben, wie wir das geschafft haben, ohne etwas in der Rücke zu haben. alles, was ich erreicht habe, habe ich selber gemacht und nicht allein selber, auch mit meiner Familie. Auch, und das ist auch ganz wichtig und so weiter. Nicht, dass du, ich lese Buchen von anderen großen Fußballern, die sprechen auch nicht über ihre Dorf. Die sagen auch nicht, dass sie so gewohnt haben. Es sind nur zwei Spieler, die das machen. Maradona und Jean-Marie. Und von mir möchte es alle wissen, dass ich so arm war. Aber ich habe es geschafft, um irgendwo, muss auch ehrlich sagen, langsam meine Frau natürlich, die haben auch immer unterstützt haben in guten Zeiten und auch in schweren Zeiten, wenn ich gut drauf war, verletzt worden und so weiter. Mein Buch geht nur über, da sieht man auch die schönen Fotos und aber was man auch manchmal miterlebt, und seit mein Buch rausgekommen ist, sind schon viele verkauft, ist nur in Deutschland rausgekommen. Und
okay.
Jetzt sind sie interessiert. Jetzt ist interessiert, die haben das Buch gelesen. Und es gibt eine bayerische Studio oder Menschen, die Videos oder Filme machen, die wollten gerne eine große Dokumentär von mir machen. Über mit das Buch, was ich geschrieben habe, mein Leben. Und ja, ich habe gesagt, ich bin interessiert. Und dann müssen wir, glaube ich, nächsten Monat kommen wir zusammen. Und dann sprechen wir darüber. Nur, ich wollte nur sagen, mein Leben ist ja, von Tag bis Tag und so weiter. Und ich genieße davon. Ich genieße von meinen Enkelkindern. Das war immer meine so. Wenn ich irgendwo früher, auch in Belgien oder in Bädern oder in Bayern, wenn ich gefragt bin mit meiner Frau, und dann habe ich gesagt, ja, bin ich nur meine Frau gefragt, um bei euch zu sein, oder ich bringe meine Kinder mit. Oh, nee, meine Kinder, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Wir waren noch eine Minute was umgedreht, die Seite. Da war die, ja, die können mitkommen. Hä? Mhm. Ich bin immer überall hingegangen mit meiner Familie. Überall. Cool. Ich habe nie meine Kinder nicht in den Stich gelassen. Das ist bei uns hier auch in Belgien hier. Ich habe das schon mehrmals erraten in diese Sendung. Unsere Kinder, die haben die Wertsachen mitgekriegt, was Leben ist. Und das ist ganz wichtig. Wir haben Wiederholungen gemacht, nicht mit jemandem mitfahren, nichts annehmen, bezahlt. Meine Kinder haben 18 Jahren, wenn die 18 Jahre geworden sind, aber die ein Auto bekommen. Nicht um die Luxe, nur um ihre Sicherheit. Mhm. Das sind andere Ideen und das sind andere Dinge. Viele kaufen ihre Kinder ein schönes Auto und dann siehst du meinen Sohn oder meine Tochter. Nee, bei uns war das nicht um das. Bei uns war das neue Auto, 10.000 Euro in der Zeit, glaube ich. Und meine Kinder, die machen das jetzt mit ihrer Tochter und mit ihrem Sohn. Ja. Wenn die 18 Jahre alt werden. Also, die machen das auch alle nach, um dass sie das so gelernt haben. Aber die geben das nicht, um gut zu stehen. Weißt du kommst manchmal bei Familien, wo du diese zwei Jahre nicht oder ein Jahr nicht dabei kommst, dann kommst du dabei. Dann kriegst du 1.000 Euro. Das ist eine gute Frau natürlich. Ja? Aber auf der anderen Seite, was wir tun in ein ganzes Jahr miteinander, das ist viel richtiger, dass man aufeinander rechnen kann. Und so war ich auch im Fußball. Auf mich kannst du nicht rechnen. Und wenn ein Mann, wie gerade rausgeht.
Ja, du sprichst es an. Mit dir können wir auch rechnen, was deine Autobiografie angeht, weil wir dürfen ja 5 Bücher von dir verlosen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf und du hast uns ja auch neugierig gemacht, ja, was wir in deiner Autobiografie über dich und dein Leben als Fußballer noch so erfahren. Entsprechend freuen wir uns sehr auch an alle ZuhörerInnen, dass ihr über Social Media an unserer Verlosung teilnehmen könnt und die Autobiografie von Jean-Marie Pfaff erwerben könnt. Sebastian, vielleicht auch an der Stelle. Ganz toll. Vielen Dank nochmal.
Ja, super. Also auch nochmal vielen Dank von meiner Seite, Jean-Marie, das ist total lieb und ich glaube auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer eine tolle Sache, dass man dann quasi die Geschichte, die du uns jetzt ja schon wieder ein Stück weit auch neugierigerweise ausgerollt hast, nochmal nachlesen kann und das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Werk und vor allen Dingen auch frisch, 2021 erschienen. Jean-Marie, eine letzte Frage haben wir aber noch, wir sind jetzt schon über eine Stunde am Sprechen, wie die Zeit vergeht. Wir möchten natürlich zurückkommen zum Anfang und möchten wissen von dir, was erreicht denn die belgische Nationalmannschaft in Katar? Sie ist letztes Mal in Russland Dritter geworden. Das war, glaube ich, schon eine Überraschung. In Brasilien ist Belgien Sechster geworden. Was passiert jetzt in Katar?
Brasilien Sechster und dann in Russland ein Dritter und jetzt die Erste vielleicht. Ja. Aber ich glaube, da muss man ich hoffe auf ein Endspiel Deutschland-Belgien oder Belgien-Deutschland und ja, und dann hoffe ich, dass die Besten gewinnen, ne? Und jeden spielt für sie gewinnen. Aber ich möchte mich auch noch bedanken bei euch für das Interview, aber nicht für das alleine. Ich möchte mich bedanken bei ganz Deutschland und für die Freundschaft, die sich in 6 Jahren bei Bayern München gespielt haben. Habe ich nicht einmal, nicht in Köln gegen John Schumacher und so weiter oder gegen Uwe Stein und so weiter, dass sie mir ausgepfiffen haben. Ich bin den Menschen sehr dankbar. Und wenn ich jetzt einmal in Deutschland komme, letzte Woche war ich in Dortmund, ich war in Dresden, ich war in Leipzig, in Halle. Und die Fans alle von Bayern oder von Deutschland, das war immer das Gleiche mit Jean-Marie und so weiter. Und ich muss mir bedanken für die Freundschaft, die sie mir auch gegeben haben in meiner Zeit, wo es nicht einfach war, aber trotzdem vielen Dank an die Fans allen.
Super. Jean-Marie, wir danken dir auch toll für diese Dankesworte bei uns live im Sportpodcast Einwurf. Klasse, dass du unser Gast warst und wir sagen herzliche Grüße. Es ist, glaube ich, ein Ranch-House, in dem ihr lebt. Und da grüßen wir jetzt hin nach Antwerpen, ist es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, richtig?
Du bist immer herzlich willkommen in Braschgart.
Danke dir. Gute Zeit, bleib gesund. Schöne Grüße.
Danke, ebenfalls. Tschüss.
Alles Gute. Ciao.
Das war Jean-Marie Pfaff, ein Welttorhüter, wie er im Buche steht. Ein echtes Original, ne?
Ein echtes Original mit unfassbar vielen Erfolgen und Titeln. Und das kann man ja auch in seiner Autobiografie nochmal gründlich nachlesen, die wir ja auch über unsere Social-Media-Kanäle mithilfe von unserem Social-Media-Beauftragten Emre Can verlosen werden.
Ja, kann man nur für Werbung machen. Gehen Sie mal rein, können Sie ein tolles Buch gewinnen. 2021 erschienen das autobiografische Werk Mein Leben vom Straßenfußballer zum Welttorhüter von Jean-Marie Pfaff. Ja, eine feine Sache auf jeden Fall. Und fein war ja auch der Hund im Hintergrund, ne?
Wollte ich auch ansprechen, der war ja die ganze Zeit zu hören. Dein Hund hingegen war nicht zu hören heute.
Nein, da ist mein Hund vielleicht ein bisschen besser erzogen, aber es scheint Jean-Marie auch nichts ausgemacht zu haben. Insofern.
Nein, das war ja auch aus dem Leben. Aus dem Leben erzählt, mit Hintergrundgeräuschen. Also hat großen Spaß gemacht, wie immer.
Genau, so soll es sein bei uns. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Danke, dir auch. Bis dann.
Tschüss, Olivia. Ciao.
Ciao.